die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, Große Töchter ist wieder zurück. Ihr habt euch ja vielleicht gefragt, wo dieser Podcast all die Monate war, denn die Sommerpause war ja etwas länger als geplant und das liegt daran, dass ich die letzten Monate in ein sehr massives Burnout gekippt bin. Ich habe mich leider wirklich heillos überlastet und ich bin ja selbstständig und ich produziere auch diesen Podcast hier komplett alleine. Also da gibt es niemanden im Hintergrund, der mir Arbeit abnimmt. Und deshalb musste ich ihn leider für ein paar Monate auf Eis legen. Er wird jetzt wieder unregelmäßig weitergehen. Also ich kann leider nicht die regelmäßigen Abstände garantieren, die ich immer gerne eingehalten habe. Er wird jetzt unregelmäßig erscheinen, aber er wird wieder erscheinen, denn ich musste leider mein Arbeitspensum, so gut es ging, reduzieren. Ich bin ja sozusagen gerade auf Lesereisen. Und das ist, wenn es einem psychisch gut geht, schon eine große Belastung. Und mitten in einem Burnout ist es dann fast unmöglich, noch irgendwas nebenbei zu arbeiten. Und deshalb, wie gesagt, wird dieser Podcast auch in den nächsten Monaten sehr unregelmäßig erscheinen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Unregelmäßigkeit. Es geht leider gerade einfach nicht anders. Dennoch möchte ich heute, wie immer, meinen neuen SupporterInnen danken. Große Töchter ist ja Community finanziert. Den Podcast gibt es nur, weil ihn Menschen freiwillig supporten, weil Menschen freiwillig für ihn bezahlen. Und das geht auf Apple Podcasts. Das sehe ich nicht, wie er heißt, wenn er mich unterstützt oder wenn er diesen Podcast unterstützt. Und es geht auf Steady. Und wenn ihr auf Steady Mitglieder werdet, dann bekommt ihr auch Zugang zur Große Töchter Community. Da gibt es dann ein Goodie, das ihr euch aussuchen könnt. Ihr kriegt einen Link zu einer Telegram-Gruppe, wo ihr euch mit mir und anderen Mitgliedern der Steady-Community austauschen könnt. Und ihr kriegt auch immer wieder Gratis-Tickets für Veranstaltungen von mir oder stark ermäßigte Tickets zu Veranstaltungen von mir. Aktuell gibt es für meine Steady-SupporterInnen auch ermäßigte Tickets für die große Töchter-Live-Nacht im Kosmos-Theater, wo ich am 26. November die wunderbare Sonja Aziz live auf der Bühne interviewen werde. Und es gibt auch immer wieder Gratis-Tickets für meine Lesungen, wenn ihr ja Mitglieder der große Töchter-Community auf Steady werdet. Und ich möchte allen neuen SupporterInnen danken. Danke Irene, Robert, Sonja, Claudia, Britta, Clara, Alexandra, Carlotta, Marisa, Maya, Andrea, Carmen, Nick, Hanna, Doris und Ines. Vielen lieben Dank euch, dank euch kann ich diesen Podcast überhaupt weitermachen. Danke auch an alle, die den Podcast schon länger supporten und auch diverse Pausen in der Produktion mitmachen und nicht abspringen als Supporter. So kann ich, wie gesagt, diesen Podcast weiter produzieren. In der heutigen Folge ist die wunderbare Lenzi Schmidt zu Gast. Ich wollte sie schon ganz lange in diesen Podcast einladen, aber wir haben jetzt einen aktuellen Anlass, der es absolut notwendig gemacht hat. Wir gehen nämlich gemeinsam auf eine kleine Lesetour. Wir werden in Hamburg, in Hannover, in Leipzig, in Berlin, in Wien und in Köln vorbeikommen. Sie mit ihrem Buch, ich als Feminist und ich mit meinem Buch entromantisiert euch, und über ihr Buch, ich als Feminist, durfte ich mich mit ihr unterhalten. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Lenzi, ich freue mich voll.
Hallo, ja, ich freue mich auch total, dass wir es endlich schaffen, miteinander zu sprechen und zu sehen, genau.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für Große Töchter heute.
Ich beginne ja alle meine Folgen immer mit derselben Frage und die Frage ist, wer bist du und was machst du? Und ich gehe mal davon aus, dass dich die meisten Leute kennen werden, aber magst du dich mal kurz in deinen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ich bin Lindsay Schmidt. Ich mache sehr viele Dinge. Also ich wohne in Hamburg, 34 Jahre, wenn die dies interessiert. Also einerseits habe ich ein Medienkollektiv gegründet, Studio Rot heißt das, in Deutschland. Und genau, da wollen wir so ein bisschen politische Inhalte machen, aber auch sehr viel Unterhaltung und Menschen vielleicht auf die Idee bringen, dass sie ja schon links sind, aber es vielleicht noch nicht wissen. Und das versuchen wir eben mit verschiedenen Formaten, denen eben beizubringen oder näher zu bringen. Ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben, darüber soll es ja auch heute gehen. Das heißt, ich als Feminist, 70 Dinge, die werden Männer nicht mehr ertragen. Mhm. Genau, und auch so mein Instagram-Auftritt ist eben, ja, ich würde mal sagen, sehr frech feministisch.
Ja.
Und das mache ich. Und ansonsten, ich arbeite noch für die Linkspartei im Bundestag. Das mache ich auch noch. Genau.
Genau, du hast ein Medienkollektiv mitgegründet, er macht sehr viele Podcasts. Wo bist du denn da überall gerade dabei? Weil Leute, die hier heute zuhören, hören ja gerne Podcasts und deshalb habe ich mir gedacht, kannst du mal kurz Werbung machen für alle Podcasts, wo du dabei bist.
Ach süß. Also ich finde, man sollte mal bei jedem Podcast mal reinhören und schauen, ob es einem gefällt. Aber ich bin persönlich dabei bei Rants, jetzt ganz neu mit Alia Osuman. Das ist eine gute Freundin von mir und wir wollen einfach abranten. Manchmal eben übers Alltägliche und manchmal werden wir uns auch so, ja, Phänomene der Popkultur uns annehmen oder eben was eben gerade so los ist in der Welt, auch politisch. Dann habe ich einen Podcast mit Ole Nymon, den kennen vielleicht auch einige von Wohlstand für alle. Da reden wir über das gute Leben, wie können wir es erreichen, was ist vielleicht jetzt noch nicht erreicht fürs gute Leben. Und genau, da philosophieren wir so ein bisschen und bringen da auch immer ein paar Takes mit und so weiter. Und dann haben wir jetzt noch ganz neu, wo ich dabei bin, bin ich das Arschloch. Das ist ja so ein Reddit-Phänomen. Mhm. Wo Leute ins Internet stellen, ob sie das Arschloch sind. Und da sind die kuriosesten Dinge dabei. Und genau da reagieren wir einfach darauf, so wie es im Internet auch gemacht wird. Und das macht ziemlich viel Spaß. Das mache ich mit meinen Kollegen in Hamburg, Max Scharf und Hinner Köhn. Das sind so Comedians. Da haben wir aber auch immer wechselnde Gäste da. Und genau, den nehmen wir uns eben auch an. Genau.
Sehr cool.
Ja. Genau. Ja, also ja, theoretisch jetzt auch gerade heute rausgekommen. Wir haben ein neues Format bei Studio Ruhr, das heißt Rede. Und genau, und da wollen wir auch mit Menschen sprechen, deren Tun und Wirken wir besonders gerne mögen. Also ähnlich wie das, was du auch machst, könnte man sagen. Genau, auch als YouTube-Format. Das ist jetzt heute rausgekommen, mit Hubertus Koch habe ich gesprochen. Da bin ich auch manchmal zu sehen. Ja, also
sehr cool.
Ja, genau.
Also man hat jetzt sehr viel Material, um reinzuhören, nachdem man dich hier heute hört. Aber du bist ja eben nicht nur, also nicht nur unter Anführungszeichen, du hast ja nicht nur ein Medienkollektiv gegründet, als wäre das ein Nur, und bist ja nicht nur Podcasterin, sondern du bist ja auch Autorin. Du hast ja jetzt vor kurzem, also geschrieben, nicht vor kurzem, aber vor kurzem rausgebracht, ich als Feminist, 90 Dinge, wow, ja, ich habe schon weitergezählt, das sind nämlich wesentlich mehr in meinem Fall, 70 Dinge, die wir bei Männern nicht mehr ertragen, ist im Gutkind Verlag erschienen, heuer. Dieses Jahr, muss man sagen, weil in Deutschland wird das Wort heuer nie verstanden.
Genau, dieses Jahr.
Dieses Jahr. genau, und ich glaube eben um den Dreh herum, wo mein Buch erschienen ist, oder? Auch im März, April, sowas?
Genau, 27. März ist es erschienen. Ich glaube, kurz vor dir, obwohl, also, ja.
Und magst du mal kurz erzählen, wie es zu diesem Buch gekommen ist?
Also ich habe ja schon erwähnt, irgendwie, also mein Instagram-Auftritt ist auf jeden Fall immer sehr, sehr frech schon gewesen. So ein bisschen auch wütende Sprache, zynische Sprache, humoristische Sprache gegen Männer abrandend oder mich beschwerend und ja, manchmal eben auch so ein bisschen witziger. Und da kam der Verlag eben auf mich zu und meinte, Lindsay, möchtest du nicht so ein Buch schreiben, wo du einfach mal alles rauslässt, was du gegen Männer so hast? Und am besten immer in so kleinen Abschnitten, also die wollten das auch so, dass das so immer diese Phrasen sind, das sind ja meistens immer diese Phrasen, die man so kennt, wenn man ja mit Männern kennt, also wenn man die kennt oder wenn man die datet oder wie auch immer, und dann genau, rante ich ja komplett ab und das wollten die so und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich gerne machen, da habe ich auf jeden Fall auch totale Lust drauf. kann aber auch jetzt auch schon mal direkt dazu sagen, ich habe ja das Buch geschrieben und dann auf jeden Fall auch gemerkt, ich bin ja nicht nur die taffe und starke Frau, sondern wie jede andere auch, habe ich auch Verletzungen und Traumata mit Männern hinter mir. Und deswegen habe ich auch noch ein Vor- und Nachwort angefügt. Mhm. Genau, wo ich eben sage, so, ich bin nicht nur das oder wir alle sind nicht nur das. So, da gibt es noch eine andere Seite. Und es war mir eben auch noch wichtig, dann zu betonen, dass es eben nicht nur ein humoristisches Buch bleibt. Genau. Mhm.
Ja, das ist ja immer, finde ich, auch schwierig, wenn man eben nicht nur ein Mensch ist, sondern auch so eine Internetpersona. Ne?
Ja.
Und das wird sehr schnell mal zu so einer eindimensionalen Figur, habe ich das Gefühl. Und es ist dann, also ich struggle da auch selber gerade damit, so mir mein eigenes Menschsein wieder so zurückzuerobern. Und dann stellt sich ja immer auch die Frage, wie sehr will man das in einer öffentlichen Arena überhaupt? Oder wie sehr ist nicht eigentlich auch die Person ein Schutz irgendwie so? Ne? Ist auch manchmal ganz cool, wenn alle glauben, ich bin nur tough und irgendwie haut
ja,
raus.
Ja, ne? Also ich struggle total damit, ja. Weil einerseits war ja, das ist ja wirklich wie so ein Masking oder eine Fassade, auch gerade wenn man eben schon viele Dinge erlebt hat mit Männern oder so oder auch im Dating-Kontext, wie auch immer, oder in heteroromantischen Beziehungen meistens. Dann ist das so eine Fassade, die man sich vielleicht irgendwann auferlegt und die man natürlich bei Instagram oder auf Social Media gut nochmal verstärkt zum Ausdruck bringen kann. Also sich konstruieren als ich bin stark, es ist, ich möchte kein Opfer sein. Und genau, das. Aber ich bin da auch immer so im Hin und Her, so wie authentisch will ich mich zeigen, wie du schon meinst, will ich mich eher schützen und sagen, okay, es ist nur meine Bühnenrolle. Aber eigentlich, ich bin jetzt ja 34 und mir folgen ja auch sehr viele junge Frauen und ich will eigentlich mich auch zeigen als Mensch. Also, dass ich auch nicht perfekt bin. Ich bin keine perfekte Feministin. Ich bin in allen Dingen nicht perfekt und das ist auch schön. Also, ich bin halt einfach ein Mensch. Aber wenn man eben Persönliches zeigt, macht man sich auch sehr angreifbar. Dann kann man nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt nur meine Bühnenrolle hier. Ja, aber ich kenne das sehr. Ja. Aber man wird auch angegriffen für die Bühnenrolle. Also man wird eigentlich gerne als Frau.
Man wird nur angegriffen. Ja, ja, sicher, ja. Ich habe dann nur so, also ich habe eine Zeit lang wirklich Therapie gebraucht, nur um mit Social Media umzugehen, muss ich sagen. Also ich habe monatelang Therapie gemacht, nur um das irgendwie zu handeln, was da auch alles reinkommt an Hass und so weiter. Und ich habe dann immer so eine, weil mein Insta-Handle ist ja Frau Frasel und ich habe mir das dann, also mit dieser Therapeutin dann irgendwie auch so erarbeitet, dass ich mir Frau Frasel so als eine Pappfigur vorstelle, die dann irgendwie so vor meiner Wohnung steht. Also so wirklich wie so, es gibt bei uns in Österreich am Land, gibt so Papp-Polizisten, die so, kennst du das? Kennt man das in Deutschland? Wo so, die so, also ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber als ich ein Kind war, gab es das, die wurden so am Straßenrand aufgestellt, damit die Leute, die mit schnell mit dem Auto vorbeifahren, glauben, da steht ein Polizist. Damit sie langsamer fahren und sowas. Und also so wie so, wie so Scarecrow-mäßig, ja. Und ich habe mir dann immer so vorgestellt, dass das auch irgendwie so eine Pappfigur ist, mit dem irgendwie so Insta-Gesicht. Die steht dann irgendwie vor meiner Tür und die Leute, die irgendwie, die Leute hassen die Figur quasi und die wird halt beschossen. Und wenn die aber kaputt geht, kann man wieder eine neue Figur hinstellen und ich bin in meiner Wohnung und trinke da Tee und bin irgendwie unberührt davon. Und das war dann irgendwie schon eine hilfreiche Vorstellung. Aber es ist halt dann trotzdem immer so eine Gratwanderung, wie sehr kann man sich überhaupt noch schützen, wenn man überhaupt intime oder private Dinge teilt oder wenn man wirklich sich als Person zeigt und eben nicht nur als Figur. Also ich finde das auch voll schwierig.
Also man braucht auf jeden Fall gute Freunde und Freundinnen, die einen immer rückmelden, so du bist dieser Mensch und dieser Mensch, auf den fremde Menschen Sachen drauf projizieren, eigenes, das bist du nicht. Mhm. Und das ist wirklich, also das ist auch so ein guter Umgang für mich auf jeden Fall. Und ja, also das ist, auf jeden Fall finde ich die Idee ganz gut oder die deine Therapeutin vielleicht hatte oder ich weiß nicht, ob ihr die zusammen entwickelt habt oder so. Mhm. Nehme ich mir, glaube ich, mal mit nach Hause, aber für mich ist auf jeden Fall viel Handy weglegen. Also,
ja. Und echte Beziehungen, ja.
Echte Beziehungen, ja, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, darf man nicht vergessen. Aber ja, der Internet ist ein ganz, ganz schlechter Ort. Ich finde es auch nach wie vor kurios, dass es keine Gesetze gibt oder auch keine richtige Strafverfolgung für diesen ganzen Hass im Internet oder was Männer über Frauen sagen dürfen im Internet, ohne dafür belangt zu werden. Das finde ich wirklich insane. Also, ja.
Ja, ich hatte da eine nette Erfahrung mal auf einer Polizeistation auch sogar, da habe ich was über Femizide gepostet und das war irgendwie, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber ich habe dann irgendwie so geschrieben, ja, es waren schon sechs Frauen sind schon ermordet worden und dann hat ein Typ halt drunter geschrieben und du bist die Nächste.
Wow.
Und das ist halt eine sehr direkte Drohung, nicht? Und ich bin halt dann damit tatsächlich zur Polizei gegangen und wurde halt überhaupt nicht ernst genommen und dann wurde mir erklärt, so, da hat sich nur jemand einen Scherz erlaubt. Und es wurde auch sofort wieder, also die Staatsanwaltschaft hat es aufnehmen müssen, aber es wurde dann sofort wieder eingestellt. Also ich glaube, man kann auch als Frau, also du brauchst halt immer auch, glaube ich, anwaltliche Unterstützung, sonst wirst du halt nicht mal ernst genommen. Ne? Also ja, ja, es ist a Wild West out there irgendwie im Internet, ne? Und man kann sich auf nichts verlassen. Und da ist es manchmal, glaube ich, schon hilfreich, wenn man das möglichst weit von sich wegschiebt so und möglichst wenig vermischt mit der eigenen Person auch. Ich habe auch so diese Regel, dass ich in der Öffentlichkeit nicht Bär genannt werden möchte. Also weil ist so der Name, den meine Freunde und meine Familie und so für mich hat. Und ganz oft nennen mich Menschen dann in Interviews, die mich halt sonst auch kennen. Ja, also man kennt ja dann einander, wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, andere Podcasterinnen und so. Und es ist schon manchmal passiert, dass dann irgendwie ein Podcast mit mir angekündigt wird mit Bea Frasel und mir ist das immer total unangenehm, weil für mich ist das so mein privater Name. Ne? Und öffentlich bin ich Beatrice, aber so, wenn wir jetzt zusammensitzen würden, irgendwie im Café oder so, könntest du Bea zu mir sagen, aber so in einem Podcast würde ich das halt nicht wollen, weil das ist halt dann doch wieder was anderes. Ne?
Also okay, das verstehe ich gut. Ja, mein Name ist auch gar nicht Lenzi. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Also das habe ich mir gedacht, deshalb habe ich das auch angesprochen, weil ich mir dachte, so, ist das dein Spitzname? Ist es auch der Name, den deine Freunde für dich verwenden?
Also das ist schon der Name, den auch meine Freunde für mich verwenden. Also ich heiße eigentlich Lena, ne? Ist ja also obvious eigentlich. Aber das ist nur so mein, ganz, ganz privat. Also das ist für mich so bei meinem Beruf nennen mich viele Lena, also auch nicht alle, also auch manche Lenzi und natürlich meine Familie und so. Aber das ist so, niemand nennt mich Lena eigentlich. Aber so wenn, dann ist es schon, das ist immer so ein sehr offizieller, also auf Behörden natürlich oder meine Familie oder irgendwie, wie gesagt, dann auf beruflicher Ebene. Aber ich finde es auch immer komisch. Meine Freunde, wenn die mich ärgern wollen, nennen die mich Lena.
Ah ja.
Und für mich ist so ein bisschen, Lenzi ist für mich so, ja, vielleicht für mich so ein bisschen die Rolle, die, ja, die starke Feministin auch und so weiter. Genau. wenn wir jetzt schon im Therapie-Talk sind, dann ist, glaube ich, Lena eher so das kleine Kind. Und halt auch im Beruf.
Ah ja. Ja. Spannend. Ja, spannend.
Ja, jeder hat so, das sein.
Ja, so Musikerinnen haben dann oft den Vorteil, dass sie wirklich so Künstlerinnen-Namen haben, ne? Und das, ja, das ist dann, glaube ich, ganz, vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man irgendwie auch so ein, ich denke mir manchmal, wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn man so einen Namen hätte, der irgendwie nur in dieser einen Arena stattfindet. Das ist bei mir halt auf Instagram eben zum Beispiel der Name Frau Frasel. Also das ist überall so mein Handle auf allen Social-Media-Plattformen, das ist mein Internetname. Und das kann ich so ein bisschen auch von mir selber so, obwohl ich natürlich auch auf der Behörde Leute zu mir Frau Frasel sagen, weil Frasel ist halt mein richtiger Nachname. Aber trotzdem ist es irgendwie so in dieser, auch zusammengeschrieben so, das ist irgendwie so ein bisschen wie mein Künstlername für mich auch so und das kann ich dann irgendwie von mir abgrenzen.
Ich verstehe das mit dem Schutz und so, aber eigentlich ich bin ja auch stolz auf das, was ich jetzt bin. So. Ja, ja. Und ich möchte mich ja auch zeigen, wie ich bin. Und ich möchte mich eigentlich auch nicht davor verstecken müssen. Ich weiß, die Realität sieht anders aus und so weiter, aber eigentlich ich finde es auch schön, wenn du dich nicht verstecken musst so und du mit deinem Namen und wie du bist da rausgehen kannst und sagen kannst, ich bin hier Autorin und Podcasterin und total super in dem, was ich mache und du mit deinem Namen, weil du bist das ja.
Ja, ja.
Ja, es ist, ja. Also, ja.
Aber wir haben halt alle schon Erfahrungen gemacht.
Ja, ich weiß.
Also ich habe auch schon sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht im Internet und das hat sehr viel Schutzbedürfnis geführt, meine ich. Also so, ja, genau. Aber es ist natürlich eher so, das sind alles nur so das sind alles nur so Krücken, die man sich schafft, weil wirklich funktionieren tut es ja eh nie hundertprozentig, weil ich bin halt eh immer ich so, ne, weißt du, also, ja.
Also ich saß auch schon in meiner Wohnung weinend auf dem Boden, weil Internet so furchtbar war. Aber manchmal ist es, also man braucht wirklich so Momente, wie gesagt, Freunde, Freundinnen können einem da sehr gut helfen, dann verlassen die mit einem die Wohnung oder eben das gewohnte Umfeld, vielleicht auch mal die Stadt, in der man wohnt, und man geht aufs Land und man denkt sich so, hier spielt das alles gar keine Rolle. Also
ja.
Trotzdem, ja, natürlich, trotzdem macht es was mit einem und so weiter. Man braucht dann Umgang. Und wie gesagt, ich habe eine ganz große Wut auf alles, was so im Internet stattfindet. Aber ja, also im Prinzip muss man da wirklich einen Pappaufsteller sich draußen vor der Wohnung vorstellen.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich kenne Leute, die wirklich suizidal in der Psychiatrie gelandet sind wegen Internet-Shitstorms. Und ich auch selber hab eine Diagnose von sozusagen gekriegt nachher, also quasi in Folge. Ich habe eine Traumafolgestörung diagnostiziert bekommen so, und hatte ein Magengeschwür. Also so, es ist halt schon was große Spuren hinterlassen kann. Also jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Ich habe Leute in die Psychiatrie begleitet, die überhaupt nicht mehr konnten. Also das kann sehr große Auswirkungen haben. Und also ich will jetzt überhaupt nicht über mich reden, so, aber ich wollte nur sagen, so, es gibt, glaube ich, auch Momente, wo dieses, ja, geh mal raus und fahr mal aufs Land, halt dann auch nicht mehr hilft, weil das auch so eine diffuse Bedrohung sein kann. Also das Schlimme mit Gewalt im Netz ist halt auch, dass es so unberechenbar ist und dass es nicht halt eine Person ist, die dir gegenübersteht oder irgendwie vielleicht auch eine Gruppe an Personen, die irgendwie dich beschimpft oder ausschließt oder die einen in die Fresse haut oder so, sondern dass es halt wirklich so eine diffuse Menge ist und man kann das überhaupt nicht fassen und das kann jederzeit wieder passieren. Und das ist, glaube ich, auch so das Neue an dieser Form von Gewalt, was sehr schwer handelbar ist. So.
Ich will es auch nicht kleinreden. Also ich hatte auf jeden Fall auch so eher, ja, auch zu der Zeit, wo mein Buch rauskam und ich da auch viel Kritik bekommen habe und auch Hass, auch wegen bestimmten anderen Sachen. Ich habe auch teilweise das Haus nicht mehr alleine verlassen, ne? Also es war auf jeden Fall auch so, weil das waren Menschen, die anonym natürlich im Internet sind und ich wusste trotzdem, ich weiß ja nicht, wem ich begegne, wenn ich jetzt draußen bin. Und das ist, glaube ich, das trifft auch ganz gut, was du schon gesagt hast. Und natürlich, jetzt wo ein bisschen Abstand ist, weiß ich, okay, das war vielleicht keine rationale Angst in dem Sinne, aber die Angst ist dann wirklich ja auch da in dem Moment. Und dann geht man da nicht raus oder man verlässt seine Wohnung nicht mehr, weil man einfach Angst hat, weil man eben so viele Androhungen hat oder im Internet sieht. Das ist auf jeden Fall so und das will ich auch nicht, auf jeden Fall nicht kleinreden. Das ist auf jeden Fall, ja, schlimm, auch was das mit einem macht.
Ja, aber ich wollte eigentlich gar nicht so sehr über Internethass heute sprechen, sondern ich wollte eigentlich über ein Buch sprechen. Aber ein bisschen, also es gehört ja irgendwie auch alles dazu. Ne? Ich werde jetzt was ganz Schreckliches machen, nämlich ein Zitat aus deinem Buch vorlesen.
Ja, und zwar, das ist doch nicht schrecklich.
Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn man Autorinnen ihr eigenes Buch vorliest. So. Zitat Lenzi Schmidt. Wisst ihr, was wir uns eingebrockt haben, als wir Männern gesagt haben, dass auch sie Feministen sein können? Wir haben ihnen das perfekte Werkzeug gegeben, sich moralisch reinzuwaschen. Wisst ihr, wem ihr erzählen könnt, dass ihr Feministen seid? Euren Jungs. Und das ist, Zitat Ende, das ist ja auch gerade im Internet gerade ein riesengroßes Thema, dass es gerade ganz viele männliche Feministen gibt, männliche Feministen jetzt unter Anführungszeichen, die ganz viel Reichweite generieren und dabei mit Frauen eigentlich sprechen großteils. Ne? Also die machen Content für Frauen, den auch Frauen schon seit zig Jahren machen.
Ja.
So, was ist da deine Position dazu? Und vielleicht auch so diese große Frage, steht natürlich über allem, so diese Frage, können Männer Feministen sein und sollen sie das überhaupt sein?
Das ist natürlich eine sehr große Frage. Also, unterm Strich habe ich eine sehr versöhnende Meinung oder auch privat. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben ja auch einen feministischen Backlash und wir müssen so viele Menschen im feministischen Kampf, finde ich, vereinen, die wir haben können. Und natürlich wollen wir mit Menschen, also nicht mit Menschen, mit Männern, es sind auch Menschen.
Ja.
Wir wollen mit Männern in Beziehung stehen. So. Das sind einfach unsere Mitmenschen und dafür brauchen wir Lösungen und Annäherungen und so weiter und so fort. Nur es reicht eben nicht, also ich fange nochmal anders an. Ich finde so unsere Sozialisation, also als Frau und die Sozialisation als Mann, die ist einfach sehr konträr und die ist anscheinend für unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet. Und ich finde, ich komme immer mehr zu dem Gedanken, dass es vielleicht gar nicht manchmal in vielen Punkten vielleicht gar nicht so vereinbar ist, sozusagen, weil Männer haben eben weniger Traurigkeit, Einfühlsamkeit, einfach wie sie ansozialisiert sind und wir Frauen eher uns fehlt mehr so die Wut, würde ich sagen. Und nur weil sich ein Mann, also nur weil ein Mann sagt oder was rational begreift, dass eben ja Feminismus wichtig ist und er sich Feminist nennt, ändert das vielleicht noch nicht so an diesem großen Ganzen sozusagen, wie die Gesellschaft ist, wie er sozialisiert wurde und so weiter. Und deswegen würde ich mir natürlich auch wünschen, dass einfach, also Männer und Frauen oder wie auch immer, dass wir uns da einfach mehr annähern würden, sage ich mal, mit dieser ganzen Gefühlswelt, die wir haben und so weiter. Also wir Frauen haben ja schon, sage ich mal, mehr die Werkzeuge in der Hand, eben über Emotionen zu sprechen oder über alles Mögliche zu begreifen, Überblick zu haben. Und ich finde, bei ja, Männer fangen da vielleicht ja im Groben und Ganzen eher so bei Null an erstmal. So, das ist jetzt erstmal so gesagt, ob Männer überhaupt Feministen sein können. Ich denke schon. Also ich kenne auch viele Männer, also die müssen nicht sich als Feminist bezeichnen oder sich damit identifizieren, sondern das sind einfach einfühlsame Menschen. Da muss man jetzt gar nicht so genau so zynisch drauf blicken, aber bei anderen Männern fehlt das einfach. Also man muss wirklich schauen, so okay, wie geht ihr mit Frauen um? Respektiert ihr sie? Mögt ihr sie überhaupt? Also sind sie nicht einfach nur Partnerinnen für euch, sondern sind es auch eure Freundinnen mit allem, was eben dazugehört. Und ich glaube, wir müssen vieles so von innen heraus, also von diesem Kleinen, auf der Mikroebene, da müssen wir anfangen und da müssen wir schauen, sind Männer denn, also tragen die zu einer guten Gesellschaft bei, sind es eben gute Mitmenschen für uns oder für alle, sozusagen auch gegenwärtig. Und deswegen, ja, Männer können Feministen sein, aber ich würde sagen, hört auf, euch so zu labeln. Also macht das nicht. Seid einfach nette Menschen, so wie auch Frauen nette Menschen sein können oder eben auch nicht. Und also wie tragen wir zu einer guten sozialen Gesellschaft bei? Alle müssen wir uns das fragen. Und jetzt diese andere sehr große Frage. Einerseits, wie gesagt, es ist ja nun mal so, wenn Männer zu Männern sprechen, hat das ja manchmal irgendwie trotzdem nochmal so einen anderen Einfluss. Und deswegen ist es ja schon zu begrüßen, wenn Männer feministischen Content machen. Erstmal. Aber ich finde auch, also es macht mich auch wütend, dass es eben so ein Content ist, ja, den wir Frauen oder ich mache vielleicht jetzt ja nicht unbedingt so aufklärerischen Content so viel, aber eben andere feministische Stimmen, weibliche feministische Stimmen schon sehr, sehr lange machen und dafür eben nicht so viel Reichweite erhalten oder nicht so schnell steigen in der Reichweite, weil wir es immer noch so gewohnt sind, eher Männerstimmen zuzuhören, zu glauben und so weiter. Und natürlich macht mich das sauer und es macht mich natürlich auch wütend, wenn ich dann so sehe, dass diese Männer einfach sehr schnell eine große Reichweite haben und dann teilweise nicht mal auch anderen Frauen eine Bühne geben oder sie sogar anderen nehmen. Also wenn es gerade so um auch so Dinge geht wie Femizide oder Gewalt an Frauen. Und da habe ich manchmal eben schon noch das Gefühl, es ist gut, dass du darüber sprichst auf einer rationalen Ebene, aber es gibt so einen Schmerz, so ein Leid, den wir fühlen, den kann kein Cis-Mann so wirklich nachempfinden. Also es tut mir leid. Und deswegen, ja, ich schaue da auf jeden Fall sehr skeptisch drauf, so würde ich sagen. Ja. Deine Position.
Ja, ich finde halt immer, dass der Sinn von Männern in feministischen Bewegungen, und ich finde auch, dass sie müssen sich nicht unbedingt als Feministen labeln dabei, aber der Sinn von Männern, die auch wirklich feministisch aktiv sind, wäre ja, mit anderen Männern zu sprechen. Ne? Also genauso wie du sagst, wisst ihr, wem ihr erzählen könnt, dass ihr Feministen seid, euren Jungs. Ne? Also so, es ist also ich finde, das macht schon Sinn, weil Männer natürlich Männern eher zuhören. Also das finde ich sehr wertvoll und wichtig. Das Problem ist halt gerade bei allem, was irgendwie so als feministisch gelabelt öffentlich stattfindet, also von Männern vorgetragen, jetzt im Internet oder in Büchern oder was auch immer, ist halt wieder etwas, was sich an Frauen richtet. Also wenn man sich anschaut, wer ist das Publikum? Also ich bin mir sicher, dass diese ganzen Internetmänner, ja, die so irgendwie gerade groß sind als Feministen, wenn wir uns deren, also bei Instagram gibt es ja so diese Audience, wo man sich anschauen kann, wer folgt dir, ne? Und wenn wir uns da anschauen, wer denen folgt, ich bin mir sicher, dass das 90% Frauen sind, ja. Das sind die Leute, die den Content konsumieren, ihn teilen, ihn multiplizieren sozusagen. Mhm. Und das ärgert mich, ja, weil ich mir denke, alles, was du sagst, hat eine Frau schon 5-mal vorher gesagt. Du gibst niemandem Credit.
Ja.
Und jetzt wird auch deine Stimme diejenige, die gehört wird, obwohl man Frauen zuhören könnte in diesem selben Space. Also mich ärgert es, wenn dann auch Frauen mitmachen dabei, sozusagen diesen Content zu multiplizieren, anstatt Frauenstimmen zu multiplizieren. Und ich finde, alles, was Männer tun, die im Internet feministischen Content machen, ist Frauen eine weitere Bühne wegzunehmen. Mhm. So ziemlich die einzige Bühne, die sie noch irgendwie hatten im öffentlichen Raum überhaupt, war irgendwie so eine Bühne, wo man über Feminismus sprechen konnte, ne? Und auch das ist jetzt etwas, wo sich Männer hinstellen und sagen, nee, so, aber Moment mal, ich mach's besser, ja, und jetzt hört mir zu, ne? Und ganz oft ist das ja auch Content, der so daherkommt, ich habe einen bestimmten Internetfeministen gerade im Kopf, so, ich werde keinen Namen nennen, aber so, es ist ganz oft Content, der so daherkommt mit, mich ärgert an Feminismus dieses oder jenes, oder so, ich habe jetzt so einen Take, der viel besser ist als alle Takes, die alle Feministinnen vor mir hatten. Und das finde ich halt ganz besonders ärgerlich, weil es ist einfach not your place. So,
es ist auch kein Wettkampf.
Nein, also, geh dorthin, wo Männer sind, ja? Geh dorthin, wo Männer sind und red mit denen. Weil wir wissen das, also so wir, lass uns unser Ding machen hier. Ne? So, geh dorthin, wo deine feministische Stimme einen Effekt hätte, nämlich in der Arbeit mit Männern. Und das ist wahrscheinlich etwas, was nicht auf Instagram stattfindet. Und es ist wahrscheinlich etwas, was dir nicht Reichweite verschafft und auch keine Buchverträge. So. Aber mach die Arbeit woanders, wo sie auch wirklich einen Sinn hat und wo sie mehr Sinn hat als eigentlich nur dein eigenes Ego und deine eigene Karriere.
Ja, das sieht man auch. Also, wenn man auch so mal, sag ich mal, ein paar InfluencerInnen kennt, also ich habe da jetzt auch, also erstmal kein Judgment oder so, überhaupt nicht, also wenn man das jetzt als Beruf hat oder so, ich weiß so ungefähr, ich kenne auch einen Internetfeministen, aber ich will keinen Namen nennen.
Ja.
Ich weiß, was der für eine Kooperation bekommt für, ich sag mal, ein Periodenprodukt. Ein Mann.
Ah ja, okay.
Und ich weiß, was Frauen bekommen. Und der bekommt aber mehr Geld. Und das macht mich sauer.
Ah ja, cool. Ja. So, musst du mir nachher erzählen.
Das erzähle ich nachher, genau. Und genauso, wenn wir uns halt auch das gucken, auf so Panels oder so, wer spricht da? Und das sind dann immer, mittlerweile sieht man auch immer Männer da sitzen. Und ich finde so, und da hören ja dann auch nur Frauen zu. Das ist ja nicht so, als würden da wären dann auch viele Männer im Publikum oder so. Und das macht mich dann eben auch so. Und die werden ja dafür bezahlt. Und man wird als Frau ja eh schlechter bezahlt oder man muss ja eh ringen. Und ich habe dann das Gefühl, wenn ich mir auch Medienleute anschaue, wen laden die ein, auch in Talkshows und so, ja, dann wollen sie doch wieder lieber einen Mann hören. Mhm. Anstatt noch eine Frau einzuladen und die auch dafür zu bezahlen, ihr Gehör zu geben und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall total nachfühlen, was du sagst. Also mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich finde, ja, man muss immer ein bisschen aufpassen. Also ich denke genauso, aber ich passe trotzdem damit auf, zu sagen, okay, man macht das dann wirklich nur, weil schnell Reichweite, schnell Buchvertrag und so weiter und so fort. Aber es wirkt halt total so. Es wirkt auf jeden Fall total so, weil man das, es ist schon sehr einfach. Also man hat ja vielleicht in den letzten Jahren beobachtet im feministischen Diskurs im Internet, dass eben ja Männer, sag ich mal, wirklich mit 0815 Takes also eine Reichweite aufgebaut haben in kürzester Zeit von 60.000 bis 100.000 FollowerInnen. Und wie du schon meintest, wahrscheinlich sind es auch fast nur Frauen, die dann dazuhören.
Ja.
Und deswegen, ja. Und ich finde auch, so vieles, was schlecht läuft bei Instagram, ist es trotzdem ein guter Ort, sich zum Beispiel als Frauen auch zu verbinden im feministischen Diskurs. Mhm. Und irgendwie stören mich da auch die Männer, die jetzt, finde ich, so richtig schauen, wie wird diskutiert, so dürfen wir uns über Männer beschweren oder über oder männliche Feministen. Und ich denke mir so, ja, dürfen wir.
Ja. Ja,
also, sag mir nicht, oder wie ich über Feminismus zu sprechen habe, auf gar keinen Fall. Also, it's not your place, so. Mhm. Und jetzt haben diese große Reichweite und haben diesen Einfluss und teilweise schießen sie ja auch gegen Frauen.
Komplett,
Und das macht mich so wütend.
Also, Ich wollte nur noch klarstellen, dass ich nicht über die Intentionen dieser Männer sprechen wollte. Also ich weiß nicht, ob die das machen, um Buchverträge zu kriegen und Reichweite, oder ob sie wirklich glauben, dass sie was ganz Wichtiges beitragen. Ich glaube nämlich, dass sie auch glauben, dass sie was ganz Wichtiges beitragen. Das, ich habe eher gesprochen über die Auswirkung, die es hat. Ne? Also weil de facto ist es so, dass selten irgendwas zum Diskurs beigetragen wird, was nicht auch schon 50 Frauen davor gesagt haben, nur generieren die Männer halt damit mehr Reichweite und mehr, also Spotlight sozusagen. Mhm. Und also das ist halt der Effekt, finde ich. Also ich sage nichts über ihre, ich weiß nicht, ich kann nicht in ihre Köpfe schauen, ja, das weiß ich natürlich nicht, aber was ich weiß ist, alles was passiert effektiv ist, dass die Frauen Buchverträge wegnehmen, Reichweite wegnehmen, Bühnen wegnehmen, Kohle wegnehmen, ganz real finanzielle Mittel wegnehmen, wenn sie auf Podien sitzen. Mir ist auch schon passiert, dass ich bei einer Podiumsdiskussion gesessen bin, die von einer feministischen Organisation, also scheinbar feministischen Organisation organisiert wurde, wo ich sehr geringes Honorar bekommen habe. Und ich bin davon ausgegangen, dass alle, die dort sitzen, dasselbe Honorar bekommen, weil sie eine feministische Organisation war, und habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Honorare alle unterschiedlich waren und dass der Mann, der auf dem Podium gesessen ist, wesentlich mehr bekommen hatte als ich.
Ja.
So, und sowas ärgert mich halt und alles, also genau, und der Punkt ist halt, den ich machen wollte, ich weiß nicht, warum, aus welchen Intentionen heraus das Männer machen, aber wenn sie auf Social Media Reels machen und 90% der Leute, die ihnen folgen, sind Frauen, dann ist alles, was sie machen, Frauen Dinge wegnehmen.
Ja, ich wollte noch kurz was zur Intention sagen. Ich glaube, ich finde nicht unbedingt, dass ich das in dem reingelesen habe, was du gesagt hast, sondern ich erwische mich dabei immer. Dass ich
Genau.
Das möchte ich einfach mal so zugeben, dass das passiert. Nee, da hast du absolut recht. Also mich macht halt nochmal mehr wütend, wenn ich dann einfach sehe, dass sie dann sehr schamlos sind, gegen andere Frauen zu bashen. Und dann öffentlich, weil das ist eine Macht. Die haben sehr schnell ganz viel Macht generiert und nutzen die dann auch.
Gegen Frauen. Gegen Im Namen Frauen. Des Feminismus, ja.
Oder für die eigene Reputation, dass sie ja doch zu den Guten gehören. So, und da wenig Selbstreflexion ist, auch wenn sie von anderen feministischen Stimmen darauf hingewiesen werden, dass vielleicht das eine oder andere vielleicht ein bisschen daneben geschossen war.
Ja. Es gab ja auch von manchen Männern im Internet Reaktionen auf dein Buch, die irgendwie meinten, dass es nicht intellektuell genug war für sie. Und ich fand das durchaus beeindruckend, dass Männer dieses Buch lesen, wo es ja irgendwie unter anderem genau darüber gesprochen wird. Du sprichst ja auch unter anderem genau darüber, dass Männer auch Frauen Feminismus erklären und wie lächerlich das ist. Und dann als Reaktion darauf Videos im Internet machen, um dir zu erklären, wie du es besser hättest machen sollen.
Ich glaube auch, so ein bisschen zur eigenen Reputation, weil ich glaube, da ist es so ein bisschen sauer aufgestoßen, was ich da auch vor allem im ersten Kapitel auch geschrieben habe, von dem du ja, glaube ich, auch vorgelesen hast. Ich glaube, das steht auch ganz vorne drin. Und natürlich wurde es viel kritisiert und vieles auch, also ich kann auch Kritik annehmen davon. Ich habe das Buch auch innerhalb von 3 Monaten geschrieben und ich glaube, ich habe ja auch, wie gesagt, während des Schreibens gemerkt, so, irgendwie will ich eigentlich auf was anderes hinaus oder ich würde eigentlich gerne mehr in die Tiefe gehen und so weiter. Die Kapitel werden auch, je länger das, also weiter hinten im Buch werden die auch länger, weil ich wollte eigentlich noch mehr schreiben. Aber ja, ich glaube, Männer, die, sag ich mal, eh mehr rational als emotional denken, meistens in der Regel, finden da in dem Buch wenig Erklärung, warum vielleicht etwas ist, wie es ist. Aber ich will ja gar nichts erklären, ich will ja eher humoristisch darstellen und feststellen, was vielleicht auch schief läuft oder wo man mal so drauf gucken kann, also so als Phänomen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann manchmal so auch eine Sprache, die vielleicht sehr zynisch ist und auch frech. Und ich glaube, ja, manche Männer mögen das, glaube ich, dann nicht so, wenn sie da. Und wie gesagt, und auch bei den Reaktionen, ich glaube, wie gesagt, dass jemand oder ein paar Leute dachten sich so, nee, das möchte ich jetzt aber nicht, dass mal so über mich gesprochen wird.
Ja, ich als Feminist möchte das nicht.
Ja, genau.
Ja. Ich habe ja schon mich zu Beginn versprochen und gesagt, das heißt 90 Dinge, die wir bei Männern nicht mehr tragen. Das heißt 70 Dinge, die wir bei Männern nicht mehr tragen. Sind, seit du das Buch geschrieben hast, neue Dinge dazu gekommen, die du nicht erträgst?
Es sind noch viel, viel mehr. Ich habe es auch gerade schon gesagt, ich habe das Buch innerhalb von 3 Monaten geschrieben. Und ich glaube, das wäre so ein Buch, wenn ich jetzt heute nochmal schreiben würde, würde ich mir, glaube ich, ein Jahr lang Zeit nehmen und ein Jahr lang wirklich durch den Alltag gehen und nochmal viel mehr sammeln. Genau, also es sind unzählige Dinge. Aber es ist auch sehr schön, weil auf der Bühne mache ich meistens so ein kleines Bühnenspiel. Das könnten wir uns ja auch überlegen für unsere gemeinsame Lesung. Da werden wir bestimmt später nochmal drauf hinweisen. Da lasse ich in der Pause, meistens sind es ja Frauen, die da sind, draufschreiben, was wir an Männern nicht mehr tragen können. Und dann reagiere ich live da drauf.
Ach, lustig.
Und da kommen nochmal ganz neue, ganz tolle Sachen dazu. Also das könnten wir uns auch überlegen, ob wir es machen. Das ist irgendwie ganz schön. Es schafft auch nochmal so ein Verbundenheitsgefühl, ne? Also, dass wir alle sehr viele Dinge sehr ähnlich erfahren.
Ja, und das ist auch das ist auch das Gefühl, das ich beim Lesen hatte, dass es eigentlich genau darum geht, ne? Also, dass es eigentlich ein Buch ist, das sich hauptsächlich an Frauen wendet. Und wo es ganz stark darum geht, dass man irgendwie gemeinsame Erfahrungen mal ausspricht, als eben kollektive Erfahrungen und nicht nur so vereinzelt. Jeder macht für sich Erfahrungen und glaubt, das ist nur das eigene Privatleben, das irgendwie nicht funktioniert, sondern es sind kollektive Erfahrungen, die wir alle machen.
Und das sind von uns. Und es sind auch oft so diese ganz kleinen Sachen in zwischenmenschlichen kleinen Beziehungen, die man eben so erfährt. Und wenn es einfach nur ist, dass ein Typ die ganze Zeit über sein Hobby spricht, aber dich niemals fragt, was du eigentlich gerne machst. Also das sind manchmal schon kleine Hinweise. Und ja, eben das, was du gesagt hast, also von dem individuellen Ding zum Kollektiven kommen und sich gegenseitig zuhören, empowern, zu sagen, vielleicht auch mal mach Schluss.
Immer. Das war eben genau der Punkt, den ich als nächstes machen wollte. Mhm. Es gab ja mit deinem, also ich habe so ein Influencer-Paket geschickt bekommen, wo so ein Sticker dabei, wo drauf stand, mach Schluss. als quasi so als Goodie auch zu dem Buch. Wann sollten Frauen den Schluss machen?
Frauen sollten Schluss machen, wenn sie ein Bauchgefühl haben, was ihnen sagt, irgendwas stimmt hier nicht, ich sollte eigentlich gehen, aber ich glaube, ich mache es nicht, weil alle anderen da draußen immer sagen, das ist doch alles gut oder wie geht's ihm denn sonst? Oder wenn man sich einfach nur noch fragt, wie es ihm eigentlich geht und man gar nicht mehr fragt, wie es einem selber geht und einem oder auch dieses Bauchgefühl, wenn man zusammen ist, man fühlt sich einsam, obwohl man mit einer anderen Person zusammen ist, das ist für mich so ein Hinweis und auch oder wenn einfach, Angst, wenn man Angst in einer Beziehung spürt, Angst davor hat, Sachen auszusprechen oder das muss ja gar nicht gewaltsam sein, sondern auch Angst so, ich werde nicht gehört. Wenn ich jetzt was sage, reagiert eh keiner darauf. So, das sind für mich so viele kleine Hinweise und das, wie gesagt, das müssen nicht so Gründe sein wie, keine Ahnung, wenn man monogam ist, er ist fremdgegangen. Es müssen gar nicht die großen Sachen sein, sondern wenn man sich selbst verliert, wenn man nicht selbst bei sich und seinen eigenen Gefühlen ist, sondern nur in den Gefühlen beim anderen. Mhm. Ja.
Ja.
Was würdest du sagen? Das fängt mir jetzt gerade spontan ein. Ich bin jetzt hier nicht gut vorbereitet.
Ich würde sagen, sie sollen gar nicht anfangen mit Männern. Ich würde sagen, so avoid them in the first place. Das ist ja meine Lösung.
Ja, also ich kann das schon gut nachvollziehen. Also ich verstehe das auf jeden Fall. Es ist gerade so was Aktuelles bei mir. Ich erzähle es jetzt einfach, weil ich glaube, ich auch so ein bisschen immer fremddiagnostiziert wurde von Friends, aber auch von meinen Ex-Partnern, dass ich Bindungsangst hätte, weil ich mich auch immer sehr schnell trenne. Und ich bin auch in Therapie und so weiter und ich habe natürlich ein Muster, warum ich bestimmte Männer date und so weiter und so fort. Aber ich habe keine Bindungsangst. Ich habe eine richtig große Bindungslust. Aber wenn ich mit jemandem zusammen bin, der aber nicht, also emotional nicht zugänglich ist, mit dem ich keine Verbindung aufbauen kann, dann ist es schwer. Und es gibt, glaube ich, wirklich nicht so viele Männer, mit denen das geht. Also ich finde schon, dass man, ich meine, ich kenne auch dein Buch.
Ja.
Also ich kann schon verstehen, ich meine, auch selbst wenn man auch rational weiß, ich auch so, okay, wir leben nicht im Hollywood-Film und was ist die Liebe? Und meistens hat die eben auch sehr viele Nachteile, gerade für eine Frau. Aber vielleicht hat man trotzdem noch so einen Wunsch nach einer romantischen Beziehung mit einem Mann, was das Ziel ist. Aber wie gesagt, ich habe ganz, ganz hohe Standards. Also es muss schön sein. Und wenn nicht, dann ist es nicht. Und dann ist es aber auch okay. Ich weiß, es ist mit meinen Freunden und auch als Single-Frau einfach sehr, sehr schön. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall den Punkt, dass man sie auch komplett einfach beiseite legen sollte. Zumindest sollte man nicht immer so viel Lebensenergie darauf verschwenden.
Ja, genau. Ja. Also natürlich, meine Antwort ist dann immer eine sehr radikale, aber ich glaube, dass Frauen schon sehr viel davon profitieren könnten, wenn sie sich so ein Stück weit darauf hinbewegen. Gar nicht, also es muss ja nicht irgendwie so ein komplettes Nein sein, aber so, ich glaube, so ein bisschen das als großes Lebensziel beiseite zu schieben und sich auf andere Dinge zu konzentrieren, ist, glaube ich, sehr hilfreich für alle von uns.
Ja, ich habe keine Zeit mehr dafür. Also ich habe keine Zeit mehr, mir für dieses Drama, für den Stress, mich nur um jemand anderen zu kümmern. Also ich bin gerne keine Mutter und ich persönlich für mich, ich habe keinen Kinderwunsch. Ich habe einen kleinen Hund, das reicht mir.
Ja.
Ich kann mich nicht noch um jemand anderes kümmern. Natürlich in so einer, wie bei Freunden oder so, dass es so ein Geben und Nehmen ist, gerne, aber ich kann nicht die emotionale Arbeit in der Zweier-Paar-Beziehung für beide übernehmen. Das schaffe ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Ich will meine eigenen Ziele verfolgen und genau.
Das, ja, ja,
ja. Also im Prinzip sehen wir das ja wahrscheinlich ähnlich.
Ja, ja. Ja. Was ich auch noch spannend finde, das ist das, was du auch so ein bisschen ansprichst in dem Buch, ist, dass vieles davon, was Feministinnen lange eigentlich von Männern auch gefordert haben, hat die noch schlimmer gemacht. Ne? Also zum Beispiel die Forderung, dass sie mal in Therapie gehen sollen. Und jetzt machen Männer das, aber gerade, also nicht alle natürlich, sehr wenige, aber die das machen, das ist oft etwas, was dann vor allem Täter zum Beispiel, also Männer, die wirklich auch gewalttätig sind, auch zum Beispiel psychisch missbräuchlich, oft ist die Therapie dann etwas, was diese Täter nicht weniger Täter macht, also nicht zu weniger zu Tätern macht oder was ihnen sozusagen Gewalt abtrainiert oder ihr gewaltvolles Verhalten abtrainiert, sondern es ist eher etwas, was sie zu noch besseren und perfideren Tätern macht, noch manipulativer macht, irgendwie Therapy, Speech ist so ein Stichwort. Eine Freundin von mir, Therese Lachner, sagt immer, fuck boys are revolving, so. Also ganz oft, also macht Therapie Männern ja noch zu besseren Manipulatoren. Und das ist ja irgendwie eine nüchterne Erkenntnis, dass jetzt diese Männer was machen, was wir ganz lang von ihnen gesagt haben, nämlich geht mal in Therapie und kümmert euch um euren Scheiß. Und das Problem ist aber trotzdem halt immer noch so diese männliche Anspruchshaltung und diese männliche Sozialisierung, die auch mit Therapie halt nicht weggeht und eigentlich noch perfider wird dadurch. So.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, ist es erstmal unglaublich wichtig, gute Freunde und Freundinnen zu haben. Also vielleicht eher Freundinnen, mit denen man ganz, ganz viel darüber spricht, so was einem passiert. Oder wenn man in einer romantischen Beziehung mit einem Mann ist, dass man da ganz viel drüber spricht. Weil wir können den meisten Männern einfach nicht vertrauen. Weil eben genau das passiert ist. Also heute denke ich auch so, will ich eigentlich wirklich einen linken Mann daten? Weil ich habe irgendwie so Angst davor, genau manipuliert zu werden oder gegaslight zu werden. Oder ich werde angelogen, um sein feministisch sein. Das macht halt wirklich so, so schwer. Also das ist, es hat sich vielleicht hier und da nicht verbessert. Man muss wirklich genau hinsehen. Aber da muss man erstmal lernen, auf sein Bauchgefühl vertrauen zu können. Und dann würde ich aber auch sagen, radikal weg mit denen. Also Schluss machen, sofort. Blockieren, alles. Also, das macht mich aber so traurig. Auch weil zu dem, was ich auch am Anfang so wuselig gesagt habe, ist es einfach, ich sehne mich schon danach, dass es eine Gesellschaft ist, in der man gut miteinander zusammen leben kann. Aber da bin ich vielleicht so ein bisschen naiv. Vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen entromantisieren.
Nee, das ist aber ein verständnisvolles Ja. Also ich verstehe das, ich kenne das selber sehr gut. Es war kein zynisches Ja.
Nee, das weiß ich, habe ich auch so wahrgenommen. Es macht mich so traurig, weil natürlich, ich finde, das ist ja auch genau der Punkt, an dem Männer vom Feminismus profitieren können. Und nicht etwa, indem sie Internetfeministen sind, Bühnen wegnehmen, Reichweite haben, diese Reichweite nutzen und Bücher schreiben, auf Bühnen gehen und so weiter. Das meinen wir nicht mit, die sollen profitieren vom Feminismus, sondern die sollen in der Zwischenmenschlichkeit profitieren. Und ich möchte meinen Mitmenschen da draußen, ich möchte denen vertrauen können, dass die nichts Böses wollen. Ich möchte weder psychische noch physische Gewalt erleben. So. Und ich möchte Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ja, ich weiß, es ist klar, dass man sowas sagt, aber trotzdem, auch bei all dem, was ich mache, ich bin manchmal trotzdem immer noch fassungslos.
Ja, so. Es ist total schlimm, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Ne?
Mhm. Ja, und ich finde es auch, ich habe dieses Buch geschrieben und also habe auch sehr viele positive Nachrichten bekommen bis heute von anderen Frauen, von Leserinnen. Und das macht mich immer, es macht mich so traurig, es macht mich so wütend, dass so viele Frauen in wirklich sehr, sehr dysfunktionalen Beziehungsdynamiken drinstecken. Mit Männern, linken Männern ist es egal. Und so leiden, einfach so, so sehr leiden. Und das macht es macht mich fassungslos. Ja.
Ich werde ja immer gefragt, von Frauen dann ganz oft, aber mit welchen Männern können wir denn überhaupt noch irgendwie was zu tun haben? Und ich sage, und meine Antwort ist dann tatsächlich immer so, Männer, die Frauen mögen, und zwar wirklich mögen.
Mhm.
Und das klingt jetzt mal so komplett banal, das ist aber ein extrem hoher Anspruch in der Welt, in der wir leben, weil da bleiben nicht viele übrig.
Mhm. Also, es bleiben nicht viele übrig, aber es gibt sie schon, aber wie gesagt, macht euch nicht zu viel Hoffnung.
Ja, ja.
Da nicht so viel Zeit reingeben.
Ja. Aber Männer, die Frauen wirklich schätzen und wirklich mögen, und dabei meine ich nicht, dass die ihre unbezahlte Arbeit gerne haben, dabei meine ich nicht, dass die gerne mit denen Sex haben, das meine ich alles überhaupt nicht, sondern Männer, die Frauen wirklich als Partnerinnen, egal ob jetzt in einem romantischen Sinne oder in einem platonischen Sinne, schätzen, die ihre Meinungen schätzen, die irgendwie so nicht Dinge, die Frauen tun, automatisch abwerten, weil sie Frauen tun, so, sondern die wirklich Frauen einfach als Menschen mögen. Das ist etwas, was extrem selten passiert. Und wenn ich das sage, ist es tatsächlich dann immer auch die Reaktion von Frauen, die mir dann so gegenüber sitzen und denen wirklich so die Kinnlade runterfällt und die dann zu mir sagen, so, ja, aber dann bleibt niemand mehr über. Also so, also dann müsste ich mich scheiden lassen und den Kontakt zu meinen Brüdern abbrechen. Und ich so, ja, maybe that's it. So.
Ja, man kann ja auch einfach mal, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, man kann ja einfach mal 2 Wochen lang ein Tagebuch führen und man macht die verschiedensten Dinge mit seinen Freundinnen, aber natürlich auch mit Friends und mit männlichen Freunden und so. Und dann schaut man mal, wann habe ich mich wirklich gut gefühlt? Wann hat mir jemand wirklich zugehört? Wann habe ich, klar, wenn man rausgeht, es kostet Energie, aber manchmal fühlt sich das ja mit Menschen so an, als würden sich auch Akkus aufladen sozusagen. Mhm. Und dann kann man wirklich mal schauen, wie oft war das mit Männern und wie oft war das mit Frauen oder mit den besten Freundinnen. So. Mhm. Und ich glaube, dann kann man auch mal schauen. So. Und vor allem auch, das kann man auch mal gern mit der Zeit, wenn man dann in einer Partnerschaft ist, in der heteroromantischen Beziehung, gucken, ist das überhaupt mit meinem Partner so? Fühle ich mich da frei und gut und alles Mögliche? Und ich glaube, das ist bei vielen nicht so der Fall.
Bei ganz, ganz vielen Frauen ist das nicht der Fall. Ja.
Ja, sondern es ist immer irgendwie Arbeit oder es ist immer Anstrengung.
Und und dabei bin ich ja sogar eine, die sagt, Arbeit und Anstrengung ist ja in allen zwischenmenschlichen Beziehungen auch streckenweise okay und das kann auch was Lustvolles sein. Also ich habe auch, enge platonische Beziehungen, also enge Freundschaften, wo das auch was total Schönes ist, wenn man irgendwie merkt, dass es taucht irgendwie zwischenmenschlich ein Problem auf und dann setzt man sich zusammen und das ist dann am Anfang irgendwie anstrengend, aber dann kommen irgendwie so Sachen auf und dann ist es irgendwie was total Produktives und macht dann irgendwie fast schon Spaß so, wenn man dann irgendwie in Sachen gemeinsam arbeitet so im Zwischenmenschlichen.
Ich finde das,
Aber das Problem ist halt ganz oft, dass es dann so einseitige Arbeit ist, ne? Und dass man
Genau, also ich hab nämlich eine totale Lust bei den Menschen, die ich liebe, zu erfahren, warum sie die Gefühle haben, die sie gerade haben. Also was hat das für einen Hintergrund oder warum ist da ein Konflikt da und so. Und ja, natürlich kostet das Arbeit. Und ich glaube, man weiß ja, dass Männer manchmal so abwerten, sagen, Frauen reden nur über Gefühle. Das finde ich aber gar nicht. Ich finde, Männer reden viel zu viel über ihre Gefühle, aber halt nie über die Gefühle von anderen. Nur über die eigenen. Und genau, und genau, und ich finde so, aber wenn ich rede auch gerne über meine Gefühle, aber ich möchte auch über die Gefühle des anderen wissen und dann darüber sprechen, wie wir zusammenkommen können. Mhm. Und das sehe ich genauso wie du, dass das was sehr Lustvolles, was sehr Schönes sein kann. Und das ja auch viel mehr Nähe schafft, wenn man dann auch einen Konflikt zusammen gelöst hat.
Ja, genau, wenn man nicht die Einzige ist, die spricht dabei und nicht die Einzige ist, die zuhört.
Yeah.
Also ich bin gestern auch wieder mit zwei Frauen zusammengesessen, die gerade irgendwie beide eine Trennungssituation hatten und war so, ich bin dann, glaube ich, auch oft nicht die beste Ansprechpartnerin für so Beziehungskonflikte, weil ich halt wirklich so in mir schon, ich so ein Augenrollen habe. Ich mir so, warum machen wir das? Also warum überhaupt? Also so, natürlich landen wir dort, wo wir jetzt gerade sind. Ja, so. Und, aber wo ich auch wieder so vorexerziert bekommen habe, dass irgendwie Frauen, Männern einfach alles vorkauen müssen. Also so in Gespräch, also ich will das natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber so in Gesprächen halt einfach dann so alles irgendwie so schon präsentieren so und irgendwie schon ein besseres Verständnis haben für die Gefühle des Gegenübers, als das Gegenüber hat. Ne? Also so dann irgendwie einem Mann gegenüberstehen, der irgendwie sagt so, ja, ich weiß auch eigentlich gar nicht genau, was ich so empfinde und dann siehst und so, ja, das und das und das, so, sehe ich doch. Und dann, aber es ist halt, das ist keine Basis, auf der man irgendwie eine Beziehung aufbauen kann, egal welche Art von Beziehung. Also das ist etwas, was mich auch so extrem frustriert, ist immer wieder zu sehen, dass Frauen halt in diesen Situationen sind mit Männern.
Ja, das ist das Problem. Männer wissen nicht, wie es ihnen geht.
Ja.
Das ist irgendwie schade. Ja, wir alle brauchen Zugang zu uns selbst, ist ja klar. Ich bin auch nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil, also so wie ich es in meinem Buch gemacht habe, so rede ich mit meinen Freundinnen. Ich rante komplett ab. Ich sage so, boah, was soll die Scheiße? Mach dann irgendwie ein paar Bilder auf, Witze auf. Und am Ende sage ich so, willst du den wirklich daten? Willst du nicht lieber Schluss machen? So, du bist viel zu gut. Guck mal, was du für einen Wert hast. So. Und am Ende ist der eh nicht mehr da, sondern wir sind da, weil deine Freundinnen sind da.
Ja.
Genau, wir hören dir zu. So, er tut das nicht. So, er ist kein perfekter Engel.
Nee,
wir brauchen ihn nicht zu idealisieren. Aber ich bin auch, ich sage immer zu schnell, ich mache Schluss. Also nicht, ich mache Schluss, aber auch. Aber nee, ich sage immer sehr schnell zu meinen Freundinnen, sorry, mach Schluss. Anders ist besser. Und meistens halten einem dann wirklich so, wenn man viel zu schnell vielleicht zusammenzieht und so weiter. Oder man denkt sich so, oh, aber er zahlt immer einen tollen Urlaub. So, nee, das ist es nicht. So, du darfst dich nicht einsam fühlen, du darfst keine Angst haben in einer Beziehung. Fertig aus.
Warum sollten Frauen sofort flüchten, sobald Männer ihnen von ihren verrückten Ex-Freundinnen erzählen?
ich glaube, wenn Typen das, sag ich mal, in den ersten Dates so salopp sagen, erstmal geht es die Frau, die sie gerade neu kennenlernen, nichts an. Finde ich. Also erstmal diese ganzen Konflikte und dann hören sie ja nur diese eine Perspektive und wenn ein Typ das abwertend sagt über seine Ex-Freundinnen, ist das für mich wirklich eine Red Flag, weil er dann nicht richtig verstanden hat, warum. Warum war sie denn crazy? Oder warum, oder was waren denn die Probleme? Oder vielleicht hat sie eine psychische Erkrankung, vielleicht hat er sie in den Wahnsinn getrieben, wie auch immer, wahrscheinlich, ja. Und das sagt man nicht abwerten und so salopp so über seine Ex-Freunde. So, er wollte nicht verstehen, warum es so ist, weil wenn er es verstanden hätte, würde er vielleicht so nicht über sie reden. Und wie gesagt, ich finde das furchtbar, das anderen Menschen, die fremd sind, so aufzutragen. So, dass, so redet man nicht über Frauen, vor allem keine Feministen.
Ja, meine, also für mich ist es eben, also ich finde es ja nicht nur deshalb eine Red Flag, weil man so nicht über andere spricht, sondern weil ich mich immer frage, ja, wie hast du sie verrückt gemacht?
Ja.
Tell me that. Erzähl mir diesen Teil. Das ist ja eben, genau, also das Crazy Ex-Girlfriend-Trope ist ja eine der Sachen, die du eben, eine der 70 Sachen, die du ansprichst. Eine andere Sache ist, meine Freundin darf keine männlichen Freunde haben. du sprichst ja zwei Sachen an. Also einerseits Männer, die viele weibliche Freundinnen haben und dann Männer, die keine haben und deshalb auch dagegen sind, dass Frauen männliche Freunde haben dürfen, weil Frauen ja irgendwie auch nur mit Frauen in Beziehung ist, um sexuelle Bedürfnisse zu erfüllen, damit diese Frauen sexuelle Bedürfnisse erfüllen offensichtlich. Und dann ich zitiere dich jetzt nochmal, du schreibst, trennt euch von diesen Typen, die euch Freundschaften und Dinge verbieten und schlaft mit allen Frauen seines Umfeldes. Das fand ich auch sehr toll. Das fand ich ein guter Tipp.
Ja, ja. Ja, ich war, also da wollte ich natürlich auf jeden Fall, also einfach so provoziert zurück. Mit so einer Scheiße, lasst euch da nichts gefallen. Und genau, um zu zeigen, dass auch Frauen mit Frauen Sex haben können. Deswegen, also theoretisch, wenn er da in seinem Mindset ist, dann genau, können natürlich auch Frauen zur Gefahr werden.
Also, ja, ich finde das ja. Also der Grund, warum ich mir das irgendwie auch rausgepickt habe von diesen 70 Sachen, ist, dass mir das ständig im Internet irgendwie auf Threads, zum Beispiel irgendwie so, also Threads ist ja irgendwie eine sehr spannende Social-Media-Plattform, weil man da mit den wildesten Takes irgendwie konfrontiert wird. Und eine Zeit lang gab es halt hunderte solcher Posts, wo Leute dann irgendwie geschrieben haben, ja, ich bin irgendwie, darf meine Freundin nach 9 Uhr abends außer Haus gehen und irgendwie Party machen und darf sie irgendwie Männern auf Instagram folgen und da, für mich war das so, ich war da total, also obwohl ich irgendwie Feministin bin und natürlich weiß, wie arg misogyn unsere Gesellschaft ist und wie sehr traditionelle Geschlechterrollen noch verankert sind, war ich total schockiert darüber, weil meine Bubble natürlich ganz anders ist und ich so überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass es wirklich so echte Menschen da draußen gibt, die der Meinung sind, dass man irgendwie so als Frau jetzt mit einem Mann nicht befreundet sein sollte oder nicht mit denen irgendwie feiern gehen sollte oder was weiß ich, Männern auf Instagram folgen sollte oder Posts liken von denen oder irgend sowas. Also ich war total schockiert darüber, wie weit verbreitet das ist und habe dann wirklich so nachgefragt mal so in so unterschiedlichen Bubbles, in denen ich unterwegs bin. Und das ist wirklich was so einfach immer noch eine Idee ist, die ganz viele Menschen haben, dass Männer oder dass Frauen nicht mit Männern befreundet sind sollten, vor allem nicht, wenn sie eine Beziehung mit einem Mann haben, eine romantische Beziehung mit einem Mann. Und also ich bin wirklich schockiert darüber, wie weit verbreitet das ist.
Ja, also ich habe ja so ein paar so Phrasen drin, bei denen man denkt, das ist doch heute nicht mehr so.
Ja, ja.
Oder, ne? Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich reingeschrieben habe, weil es auf Threads auf jeden Fall so ein großes Ding ist, weil mir geht es auch so, weil ich finde es krass. Bei TikTok auch im Übrigen, also so diese, sag ich mal, sehr konservativen Vorstellungen von einer monogamen Beziehung. Und ich gucke ja auch viel so Trash-TV, also so Reality-TV, und da fordern das Männer auch immer noch so. Die sagen dann auch so, hä, wieso ist, sie darf keinen Freund haben, sie darf sich nicht mehr so und so anziehen und so weiter und so fort. Also in meiner Bubble ist das auch nicht mehr so. Also würde mir irgendwie ein Freund erzählen, seine Freundin darf das nicht, also da würde ich sagen, okay, 3 Stunden nachsitzen jetzt, dann musst du mir jetzt mal zuhören, wie das hier läuft. Aber das ist, ja, also es schockiert mich, weil es gerade bei jüngeren Leuten wieder so, ich glaube, so mehr häufiger vorkommt, auf jeden Fall.
Und auch von der anderen Seite, also auch, dass Frauen dann sagen, sie brechen Freundschaften ab, also ohne auch nur die, also auch wenn der Typ das irgendwie nicht verlangt von ihnen oder dass Männer sagen, sie brechen Kontakte zu platonischen Freundinnen ab, so, also die Freundschaft ist jetzt beendet, weil ich habe eine Freundin, und ich denke mir so, was?
Ja, es ist für mich auch eine ganz schlimme Vorstellung, wenn ich nicht mit Menschen des anderen Geschlechts reden darf. Also wahrscheinlich würde es mich vor schützen vor vielem.
Yeah.
Aber sich sowas verbieten zu lassen, ist so, so verrückt. Und aber auch als Mann das Gefühl zu haben, ich darf das. Ich darf das jemandem auferlegen. Ich darf jemandem das verbieten. Das geht bei mir überhaupt nicht rein. Also, ja. Yeah.
Ja, nee, also für mich war das echt so von einem Jahr oder so, habe ich das zum ersten Mal gesehen auf Social Media und war total schockiert. Ich meine, ich kann das halt überhaupt auch grundsätzlich gar nicht nachvollziehen, weil ich bin bisexuell und ich denke mir dann so, ich müsste halt dann einfach so mit niemandem mehr befreundet sein, so, also weil, ich weiß nicht, deshalb ist es in meinem Kopf auch irgendwie nie so vorgekommen, glaube ich, so, dass es als Idee überhaupt existiert und habe das dann irgendwie auf Threads gesehen und war einfach völlig, also so, was?
Ja. Ich finde es so verrückt. Ich habe immer das Gefühl, Leute denken immer, wenn sie ein Gefühl haben oder einen Reiz oder so, dass sie dem total ausgeliefert sind.
Ja, ich genau, ja.
Ich habe männliche Freunde, die sind sehr attraktiv, so, aber das sind meine Freunde. Ich gucke die nicht an und denke so, boah, ich will die ausziehen, auf gar keinen Fall. Ja. Das sind meine Freunde, ich hab einen anderen emotionalen Zugang zu denen und natürlich, oder auch wenn ich andere Männer sehe, also ich bin heterosexuell, dann denke ich, also dann kann ich die auch ganz normal kennenlernen, auch wenn ich sie vielleicht auch attraktiv finde, aber das kann ich einfach beiseite legen. Dann kann ich einfach sagen so, ah nee, das ist okay, ich möchte den Mensch dahinter kennenlernen oder halt nicht. Es ist so ganz, ja, es ist für manche Leute, Männer, ich glaube, also mich stresst das auch. Natürlich habe ich auch schon männliche Freunde gehabt und irgendwann haben sie mir gesagt, dass sie eigentlich verliebt sind oder, ja, oder ein sexuelles Interesse haben und das kann ja auch passieren. Aber irgendwas, das war schon wieder für mich so, ich glaube, ich konnte dir eigentlich nie vertrauen. So, du hattest immer ein anderes Bedürfnis, mir näher zu kommen. So, das mag ich auch nicht, ja.
Das ist auch was, worüber viel zu wenig gesprochen wird, wenn es um das Thema Friendzone, dieses schreckliche Wort geht. Dass ganz oft Männer dann beklagen, dass Frauen sie in die Friendzone stecken, weil es ganz schlimm ist, dass sie mit denen befreundet sein wollen und nicht irgendwie sexuellen Kontakt mit denen wollen. Und worüber überhaupt nicht gesprochen wird, ist so von der anderen Seite, was das für ein Betrayal irgendwie fast schon ist, dass jemand mit dir befreundet ist und eigentlich was anderes will die ganze Zeit. Und dann so dieses, also ganz viele Frauen empfinden da auch wirklich so ein Gefühl von, ja, wie sagt man das auf Deutsch am besten, so ein Vertrauensbruch, dass eine Person dir plötzlich sagt, ja, ich war jetzt 3 Jahre mit dir befreundet, aber eigentlich wollte ich die ganze Zeit was anderes. Und dass dann so ein Gefühl aufkommt von, konnte ich dir jemals trauen? Also waren wir überhaupt jemals befreundet? Also so, genau.
Da kommen ja auch dann so Sachen wie, ich habe doch das und das immer für dich gemacht und so, wieso willst du mich jetzt nicht zurück und so. Und das fühlt sich so schrecklich an. Und bei manchen Männern hat man auch einfach Angst, denen dann, also so, wie sagt man, zu denyen, so.
Zu denen Nein zu sagen und sie abzulehnen, ja, auf einer romantischen Ebene, ja.
Genau, also das ist manchmal dann auch nicht so einfach. Also es ist dann aber halt auch keine emotionale Connection. Also da ist dann auch keine Beziehung da, also keine zwischenmenschliche Beziehung. Und genau, auch nochmal zu dem vorhin, ich sag auch immer Frauen, wenn die zu mir kommen und sagen, sie leisten ja die ganze emotionale Arbeit und so auch für ihn und so, aber sonst ist alles gut, dann sage ich so, ja, aber wenn er kein emotionales Interesse an dir hat, dann liebt er dich auch nicht, dann ist es auch keine Beziehung. So, mach Schluss.
Nee, er liebt deine Arbeit so und deine, das, was du machst. Ja, nutzbar. Also so ich glaube, ganz viele Männer, die sagen, sie lieben Frauen, lieben, was Frauen für sie tun, ne? Und was Frauen für sie repräsentieren und nicht Frauen selber. Du beschreibst ja selbst am Ende des Buches, dass du in einer missbräuchlichen und gewaltvollen Beziehung warst. Also sag gerne Stopp, wenn du nicht drüber sprechen möchtest.
Ich kann darüber sprechen, okay. Alles gut.
Ja. Und ich wollte dich fragen, inwiefern diese Geschichte eben dieses Buch informiert hat. Und genau, also so, warum du das dann auch noch zum Schluss reinbringen wolltest, wie das irgendwie. Und ja.
Ich wollte das mit reinbringen. Ich habe schon gesagt, ich habe das Buch geschrieben und es hat mich retraumatisiert. Also es hat mich getriggert, weil ich gemerkt habe, okay, also einerseits, ja, ich liebe das, das stark zu sein oder mich auch natürlich so zu zeigen. Ich habe aber gemerkt, ja auch mit den Kapiteln, so, da schlummert noch was in mir, was ich nie aufgearbeitet habe so richtig, weil ich mich natürlich nicht damit auseinandersetzen wollte, oder meine Psyche, wie es halt manchmal so bei Traumata so ist. Und ich wollte das einfach mitgeben, weil das ist so meine feministische Stimme, würde ich sagen, ist so, ja, ich bin so lapidar und witzig und keine Ahnung, aber es hat immer was Empowerndes. Ich will immer ich will immer Frauen mitreißen. Ich will denen immer zeigen, ihr seid nicht alleine. Das ist nicht dein eigenes Schicksal. Das ist kollektive Realität. Du kommst da raus. Wir müssen bei anderen Frauen hingucken. Leiden die gerade? Sind die in einer dysfunktionalen Beziehung? Und da müssen wir uns einmischen. Und ich hätte es einfach, glaube ich, vielleicht so ein bisschen für mein jüngeres Ich hätte es gebraucht, dass mir jemand 37 Mal sagt, mach Schluss. So. Und irgendwie war es mir ein Anliegen, mich zu zeigen als nicht nur diese starke Feministin im Internet, sondern eben auch eine, die halt auch was durchgemacht hat und so. Und auch einfach nochmal ins Buch zu schreiben, hol dir Hilfe. Ich weiß, du fühlst dich allein. Ich weiß, du glaubst, du darfst vielleicht keine Hilfe dir holen. Du glaubst vielleicht, du schaffst es alleine, vielleicht schaffst du es nicht alleine und du musst es nicht alleine machen. Und das war mir einfach so wichtig irgendwie. Ich wollte es unbedingt. Also mein Lektor war so, wollen wir es wirklich reinnehmen, weil es passt nicht so zum Buch. Und ich so, doch, doch, ich möchte es unbedingt mit reinbringen. Und ich glaube, das ist, hat nochmal so eine besondere Stärke in dem Buch. Und es ist auch das erste Mal, dass ich das auch so, also viele von meinen Friends, es ist das erste Mal, dass sie das auch so genau, und da steht ja nichts Genaues drin, aber erfahren, weil ich das versucht habe, dieses Kapitel, ich habe das zugemacht damals, ich bin stolz auf mich, dass ich die Stärke hatte, da rauszuschaffen, und ich wollte aber nie wieder darüber reden. Ich wollte, und kann jetzt erst so langsam, ich mache gerade Traumatherapie, sagen, okay, das ist halt ein Teil von meinem Leben, das ist ein Teil von mir, und da meinen Umgang mitfinden.
Ja. Wie hast du es denn rausgeschafft damals?
Ich habe das fast 2 Jahre vorbereitet, tatsächlich.
Wow, ja, ja.
Also es ist auch okay für dich überhaupt darüber zu sprechen.
Ja,
ich
meine,
du
hast
gesagt, ja. Ja. Ich kann es einfach sagen, ich wollte, also ganz am Anfang, ich wollte auch immer, ich komme eigentlich aus Ludwigshafen am Rhein, sagt dir vielleicht nichts, so eine
Ich habe es schon mal gehört, aber...
Ja, genau, so südlich von Frankfurt auf jeden Fall. Und ich wollte immer von zu Hause weg, ich wollte es schaffen so. Ich komme jetzt auch nicht aus den reichsten Verhältnissen. Ich habe noch quasi zu Hause gewohnt, habe meinen Bachelor gemacht. Und dann kam halt dieser linke, großartige Mann, der die Welt schon gesehen hat, der natürlich 6 Jahre oder 7 Jahre älter ist als ich.
Natürlich, ja.
Genau, und er war dann so ein bisschen mein Weg raus aus meiner Heimat, und wir sind umgezogen. Und da fing es natürlich an, nicht so gemütlich zu sein oder ungemütlicher zu werden. Und und dann haben wir da gelebt und gearbeitet so ein bisschen. Und dann habe ich mich entschlossen, noch meinen Master zu machen. Und wusste, ich mache meinen Master, was er natürlich nicht wollte, aber egal. Brauche jetzt da nicht ins Detail gehen. Und da habe ich gesagt, okay, ich suche mir da jetzt Freunde. Und dann suche ich mir eine WG und dann mache ich ganz schnell Schluss. Und so habe ich es geschafft. Und ich habe, und das ist, ich erzähle es einfach, vielleicht auch, falls es jemand da draußen hört, ich habe davor auch bestimmten Leuten gesagt, ich glaube, hier ist irgendwas nicht richtig oder ich will hier raus oder es ist was passiert. Ich bin dann weggerannt von der Wohnung zu Leuten, die ich kannte damals. Und mir hat niemand geholfen, mich hat niemand rausgeholt. Ja, und das ist, ich muss sagen, dieser Mensch, ja, schlimm, und ich arbeite das auf, aber dass mir damals niemand geglaubt hat, dass mich dann jemand rausgeholt hat, obwohl ich schon einzelne Hilferufe hatte, das ist wirklich schwer für mich. Also das deswegen, ja, versuche ich so vielen Menschen, ich möchte so viele Menschen mitreißen und denen sagen, guckt woanders hin, wer sagt schon mal so ein leises Hilfe oder schreit lauter Hilfe, wenn ihr die braucht, so, weil wir können uns, ja, wir müssen, ja, ich weiß nicht, da irgendwie eine bessere Kultur schaffen.
Ja, welche Art von Hilfe hättest du gebraucht? Was hast du nicht bekommen, was du gebraucht hättest? Weil das vielleicht auch hilfreich ist für Leute, die zuhören und die glauben, dass zum Beispiel Friends irgendwie in missbräuchlichen Beziehungen sind oder so. Weil das ist immer die große Frage, was tut man denn als Umfeld oder was kann man denn tun?
Da sein. Also jetzt nicht, also was ja häufig passiert, wenn, also wir reden jetzt von Frauen, die in so einer Beziehung sind, dass sie sich ja isolieren, wenn man sie darauf anspricht, wenn sie Gewalt erfahren, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass sie in so einer Beziehung stecken. Und wenn ich das jetzt auch sehe, ich habe auch 1-2 Freundinnen, ne, und da sage ich immer so, ich sage immer ganz klar, dir passiert Gewalt, dir passiert Schlechtes, ich bin für dich da. Oder teilweise sage ich auch, ich muss mich ein bisschen abgrenzen, aber ich bin da. Sobald du anrufst, hole ich dich da raus. So, und ich muss das, und das sage ich immer wieder so, wenn ich möchte immer ein offenes Ohr haben für meine Friends, die jetzt in so einer Situation sind. Und ich sage aber immer, benenne es immer ganz klar, dass sie ist falsch, was hier läuft. Ich bin aber trotzdem da. Mhm. Und trotzdem muss das Umfeld auch auf sich achten, weil manchmal, gerade auch wenn man selbst schon Gewalt erlebt hat in einer Beziehung, kann man sich das auch nicht immer angucken, da muss man schon drauf schauen. Aber ich hätte das gebraucht, ich habe erzählt einzelnen Leuten, was passiert ist. Und da wurde halt dann immer gesagt so, ja, das passiert ja mal. Also ein Mann darf halt auch mal ausrasten und so, der ändert sich bestimmt. Oder guck mal, was du hast. So, der hat viel Geld, der macht viele Reisen, ist doch auch schön und so. Und ich hab's damals auch meiner Mutter gesagt. Und sie war halt so, aber der hat voll viel Geld, dir wird's immer gut gehen mit ihm. und hat mich da nicht rausgeholt. Mhm. Ja, und das ist schwer für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch also in Beziehung mit diesen anderen Personen schwer ist, die nicht geholfen haben.
Mhm, genau, also es ist für mich heute sehr schwer, da weiterhin eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten, sage ich jetzt mal. Oder das muss halt aufgearbeitet werden, ne? Das ist ganz wichtig. Ich kann es dir nicht genau sagen, was ich genau gebraucht hat. Ich glaube einfach ein offenes Ohr, weil ich habe mich einfach alleine gefühlt. Also, und ich habe auch das Gefühl, es will auch niemand so richtig hören, weil das stört natürlich, wenn es einem schlecht geht und so weiter. Da gibt es kein offenes Ohr. Und deswegen, ich kann jetzt nicht genau sagen, was man braucht, und auch für die Personen, die jetzt hier zuhören, da würde ich auf jeden Fall nochmal auf Internetseiten gucken von Frauenhäusern. Da heißt ja nicht, dass man da direkt hingehen muss, aber da werden auf jeden Fall Leitfaden sein, was man da vielleicht schon mal machen kann oder so.
Ja.
Genau. Also ich kenne das, ja.
Ja.
Also es ist
ja, go ahead. Ich wollte dich
nicht unterbrechen. Nein, es ist okay für mich, darüber zu sprechen. Natürlich macht es mich ein bisschen emotional und deswegen, glaube ich, kann ich jetzt nicht die perfekte Antwort liefern, was man
braucht. Ja, klar.
Genau. Aber ich glaube einfach wirklich auf seine Mitmenschen mitgucken und denen signalisieren, falls du da raus willst, bin ich da. Auch so wertfrei wie möglich, also schon klar benennen, das ist nicht in Ordnung, was hier in der Beziehung passiert, aber bitte erzähl es mir und wenn du raus willst, hole ich dich da raus.
An der Stelle, alle, die dann noch mehr erfahren wollen zu dem Thema, es gibt eine Folge mit Maria Rösselhumer, die damals die Geschäftsführerin der Frauenhäuser in Österreich war. Und die, da habe ich diese Frage auch gestellt, was kann man als Angehörige, als Freundin tun? Und die hat da die hat da irgendwie so Bullet Points gegeben als Antwort, die sehr hilfreich sind. Und da kann man auch nochmal in die Shownotes schauen, da sind auch Ressourcen verlinkt für alle, die gerade zuhören.
Sehr gut.
Du gehst ja sehr humorvoll mit belastenden Dingen um. Warum ist es für dich denn so wichtig oder wie oder warum ist es so wichtig, Schreckliches zu verlachen eigentlich auch? Auch in der eigenen Geschichte so.
Das kann ich nicht so genau sagen. Für mich ist es einfach eine Bewältigungsstrategie. Ich glaube, mir ist es immer schwer gefallen, Andachen von meinen Leiden zu erzählen, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin zu viel oder so. Verpacke ich es aber in einer witzigen Geschichte, hören die Leute zu. Also ja, natürlich auch nicht richtig zu. Das ist ja nochmal ein anderes Problem. Aber für mich ist es, ich liebe auch alles auf den sozialen Medien mit den Meme-Page-Adminas, was da passiert und so. Es schafft irgendwie so ein Verbundenheitsgefühl. Und es schafft auch was, dass ich mich darüber erheben kann. Also, dass ich nicht nur ein leidendes, trauriges Opfer bin. Also, ich habe ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu dem Begriff Opfer, weil mich das automatisch gegenüber des Täters kleiner macht. Ja. So, aber da ist vielleicht irgendwie eine Ungerechtigkeit passiert oder irgendwie irgendeine Form von Gewalt. Aber ich möchte auf Augenhöhe dieser Person gegenübertreten und es aushandeln, am liebsten, also in einer guten Vorstellung davon. Aber ich bin nicht das kleine Opfer, weil ich bin ja auch nicht nur, wie gesagt, ich bin ja nicht nur die Person, der das passiert ist. So. Also ich bin auch stark und ich bin auch, keine Ahnung, alles Mögliche. Und ich möchte mich nicht so labeln. Und deswegen, ja, ich glaube, ich schaffe das, dieses Verlachen, mir auch Macht zurückzuholen. Oder was heißt Macht, aber halt eben Kontrolle darüber, wie darüber gesprochen wird und wie gesagt, und auch eben als verbindendes Element mit anderen. Mhm. Ja. Hast du da eine bessere Antwort drauf
für dich? Nein, gar nicht, weil ich auch, also ich bin so eine, ich bin auch, ich habe wirklich so einen ganz, ganz bösen, schwarzen Humor so. und muss auch immer so in der Öffentlichkeit auch achten drauf, dass es nicht zu eskaliert, weil das überhaupt nicht verstanden wird. Gerade in Deutschland übrigens nicht. Also ich habe echt immer wieder bei Lesungen in Deutschland voll das Problem, weil die einfach meinen, weil das ist natürlich auch sehr österreichisch geprägt und das versteht niemand. Ne? Also Österreicher haben so einen ganz anderen Humor als Deutsche offenbar, ich weiß es nicht, aber ich werde ganz oft nicht verstanden. Und ich habe echt auch schon bei Lesungen Situationen gehabt, wo ich dann irgendwas sage, was für mich völlig harmlos ist und dann höre ich irgendwie in der Audience und ich denke mir so, oh... Keine Ahnung, was gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, also ich habe auch so einen, für mich ist Humor auch so die Go-To-Bewältigungsstrategie. Und ich kenne das auch gar nicht anders. Also ich könnte die Frage auch, glaube ich, gar nicht anders beantworten. Ich kenne das auch selber gar nicht anders. Also ja.
Ja, ich habe, glaube ich, auch einen sehr extremen Humor und finde auch, also ja, ich muss auch mal ein bisschen aufpassen.
Ja.
Genau.
Aber das wird dann witzig, wenn wir uns bald eine Bühne teilen. Dann müssen wir das gegenseitig unterhalten. Das ist ja ein guter Moment, um das anzukündigen, weil genau, du mit deinem Buch, ich als Feminist und ich mit meinem Buch Entraumatisiert euch, wir haben uns ja so eine kleine gemeinsame Lesetour organisiert. Und ich werde jetzt kurz schauen auf die Termine, weil wir haben ja
also 23.11. auf jeden Fall in Hamburg, 11. Genau. Dezember. In Wien.
Genau. Also 23.11. ist das große Kick-Off sozusagen, unsere gemeinsame Lesetour in Hamburg im Zentralkomitee, die dann Wien Stadtkino am 11.12. Dann im nächsten Jahr, 2026, am 22.01. in Köln. Weißt du, wo genau? Hast du das?
Warte, ich habe Comedia-Theater,
genau,
glaube ich.
Genau. Dann am 31.01. in Hannover, im Kulturzentrum Faust.
Ist ganz toll da.
Am 10.02. in Leipzig, in der Kulturfabrik Werk 2. Habe ich das richtig gesagt? Mhm. Und dann, und das haben wir vergessen in unserer Instagram-Ankündigung.
Ja.
Was ich irgendwie lustig finde, weil es irgendwie die größte Stadt ist, in die wir fahren. Am 11.02. in Berlin im Mehringhof-Theater.
Genau. Das ist auch ganz toll da. Ja, ich mache noch mal einen neuen Post und ich werde noch mal ein Reel machen oder so ein bisschen teasern auf unsere
Lesung. Ja, ja, ja. Genau, aber da könnt ihr uns gemeinsam erleben auf der Bühne und unseren Humor auch erleben, hoffentlich. Genau, und es ist auch irgendwie so eine gute Idee für alle, die irgendwie noch Weihnachtsgeschenke brauchen. Es gibt ja ein paar Locations, die nach Weihnachten stattfinden im nächsten Jahr, Jänner, Februar. Da kann man sich ein Ticket checken und seinen FreundInnen Tickets checken. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr.
Ich freue mich auch. Ich glaube, es ist die perfekte Verbindung, also zwischen Theorie und dann auch die Realität, und die kann sehr, ja, sehr traurig, sehr witzig sein, und ich glaube, wir schaffen da auf jeden Fall die perfekte Mischung.
Ja, voll. voll. Ich werde bis dahin hoffentlich auch wieder meine Stimme komplett hergestellt haben. Ich habe jetzt eine Woche, also für alle, die finden, dass ich komisch klinge, ich hätte das vielleicht am Anfang sagen sollen, aber ich hatte eine Woche Covid und bin immer noch ein bisschen heiser. Genau, aber nochmal jetzt zurück zum Thema des Podcasts. Gibt es noch irgendetwas, weil ich habe meine Fragen jetzt auch schon durchgehabt, deshalb bin ich jetzt zu unserer gemeinsamen Tour irgendwie gekommen, aber gibt es noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre, was du gerne noch loswerden wollen würdest?
Ich finde, alles, was ich dazu sagen kann, auch zu meinem Buch und zu allem, was man tut, und zu Internetfeministen und zu dir auch, Beatrice Frasel. Es ist eigentlich ja. Den ganzen Namen.
Ja, Magistra Beatrice Frasel, bitte.
Ich finde, wir sollten auf jeden Fall niemals damit aufhören, feministisch zu sein, zu tun oder Dinge zu sprechen und so weiter, und zu viel Rücksicht auf Männergefühle zu haben. Also macht es ohne Rücksicht auf Männergefühle, und weil die sind erstmal zweitrangig im Feminismus, würde ich sagen. Also erstmal kommen wir und dann kommen die.
Ja, also ja, erstmal wir, dann lange nicht, sondern die.
So. Ja, genau.
Es ist auch nicht Nummer zwei. Gibt es noch etwas, was du gerne pitchen würdest? Etwas, worauf du verweisen möchtest? Genau. Das ist jetzt kurz die Werbeeinschaltung für dich.
Der Werbespot.
Ja.
Nein, also wenn ihr mögt, hört gerne in alle Podcasts rein. Guckt mal bei Studio Rot auf der Instagram-Seite, ob euch da was anlacht. Das ist auf jeden Fall immer schön. Wir sind am 5.12. Haben wir eine Studio Rot Weihnachtsgala in Hamburg im Schauspielhaus. Also falls jemand da ist, guckt doch vorbei. Es gibt noch ein paar Tickets. Und ansonsten holt euch lieber Tickets für die Lesung mit Beatrice und mir. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Genau. Ja, möchtest du noch auf was hinweisen? Weil du hast auch noch einen Termin, oder?
Nee, das mache ich an anderer Stelle. Ich wollte, so jetzt wollte ich dich gerade noch was fragen, sonst weiß ich nicht mehr. Okay. Ich werde auf jeden Fall alle Sachen, die du gesagt hast, in die Shownotes schmeißen, da braucht man dann nur draufklicken. Ah ja, genau, ich wollte dich fragen, aber das ist auch so eine elende Frage, die man immer als Autorin gestellt kriegt, ob du ein neues Buch planst, ob irgendwas geplant ist.
Ich bin gerade in der Planung mit einem Verlag, aber ich habe noch nichts unterschrieben, deswegen will ich noch gar nicht so richtig darüber sprechen. Es wird aber mehr in die Tiefe gehen. Also
cool.
Auf jeden Fall. Alle
sind dann 120 Dinge, die man
wahrscheinlich weniger, aber mit mehr
Aufwand. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann danke dir vielmals, liebe Lenzi.
Ja, ich freue mich. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
Vielen lieben Dank, Lenzi, für das Gespräch. Ich freue mich jetzt noch viel mehr als davor ohnehin schon auf unsere gemeinsame Lesetour. Und wenn ihr, die ihr hier zugehört habt, gerne Tickets hättet für diese Lesetour, dann schaut doch in die Shownotes. Da habe ich ja bei allen Terminen den jeweiligen Ticket-Link verlinkt. Und in diesen Shownotes, da solltet ihr ohnehin reinschauen in diese Shownotes, denn da findet ihr auch das Buch von Lenzi Schmidt und alle ihre Podcasts bei Studio Rot, wo sie dabei ist, und ihren Instagram-Kanal. Das solltet ihr mal, ja, alle reinfolgen. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter der E-Mail-Adresse großetöchterpodcast@gmail.com. So, jetzt habe ich so lange Pause gemacht, dass ich schon meine E-Mail-Adresse nicht mehr wusste. großetöchterpodcast@gmail.com oder auf Instagram @großetöchterpod mit immer 2 S und OE. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann geht das mit einem kleinen monetären Beitrag auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder auf Apple. Ihr könnt außerdem diesen Podcast mit 5 Sterne bewerten, wo auch immer ihr gerade hört, und vielleicht ein paar nette Worte dazu schreiben. Das würde mich besonders freuen. Das dauert nur ein paar Sekunden und hilft sehr viel. Oder ihr empfehlt diesen Podcast auf Social Media weiter, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, und wenn ihr den Podcast nicht mögt, dann empfehlt ihn doch einer Person, die ihr auch nicht mögt, dann haben wir alle was davon. Wir hören einander wieder. Ich kann nicht versprechen in 2 Wochen, aber so bald wie möglich, und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.